Deutschlandfunk. Streitkultur.
Ich fühle mich ostdeutsch, weil ich ostdeutsch gemacht werde.
Ostdeutschland wird ja auch gerne mal als so ein großer monolithischer Block beschrieben.
Das sind natürlich immer dieselben Mechanismen, dass man sich für den Osten eigentlich nur als Katastrophengebiet so interessiert.
Ich als Leipziger Journalist beobachte, dass Ostdeutschland in bundesweiten Medien immer auf eine besonders seltsame Weise vorkommt. Also entweder gar nicht oder irgendwie als Schauplatz rechtsextremer Ausschreitungen. Ich glaube aber, dass der Osten sich auch selbst neu entdecken muss.
Naja, das ist sowas wie auch die Afrika-Berichterstattung, wenn man so will, ne? Also man fühlt sich sozusagen wie im Dschungel.
Natürlich gibt es bis heute diese Repräsentanzprobleme, dass wir in Führungspositionen in der Bundesrepublik fast keine Ostdeutschen finden.
Journalismus ist nun mal problemorientiert.
Ticken die Ostdeutschen da tatsächlich anders?
Wir reden über Gefühlslagen.
Die Menschen im Osten wissen das schon. Die Menschen im Westen werden es bald
lernen. Es diesen Twist in der ostdeutschen Gesellschaft sozusagen, wenn man das so sagen darf, dass die da oben, die da drüben sind.
Was ich mal schön finde, damit die Wessis immer mehr wissen über den Osten als über uns im Westen selber.
Ja, da klang schon das eine oder andere Klischee durch über den Osten und den Westen, Ostdeutsche und Westdeutsche. Und das mehr als drei Jahrzehnte nach der Wende. Vor allem über die Ostdeutschen, die es so natürlich gar nicht gibt, sind die Stereotype immer noch wirksam. Wir wollen heute auf die Ostdeutschen blicken und dabei fragen, ob die Medien zu einseitig über die Region und die Menschen in dieser Region berichten. Am Mikrofon ist Antje Allroggen. Ihr hört uns nicht zu. Das scheint das Lebensgefühl zu sein, das viele Ostdeutsche haben, mehr denn je haben, so scheint es. Auf politischer Ebene wird aus diesem Anlass gerade viel darüber diskutiert, warum sich so viele Ostdeutsche durch die regierenden Parteien nicht bzw. nicht mehr repräsentiert fühlen. Die Rolle der Medien, vor allem der sogenannten Massenmedien, wird dabei nur am Rande diskutiert. Dabei ist die Medienlandschaft in Ostdeutschland immer noch stark westdeutsch geprägt. Ostdeutsche Stimmen sind nach wie vor unterrepräsentiert und kommen nicht oder viel zu selten vor. Eine Studie der Otto-Brenner-Stiftung belegte das vor zwei Jahren auf eindrückliche Weise. Haben die Ostdeutschen das Vertrauen in die klassischen Medien verloren? Darüber sprechen möchte ich mit zwei Journalisten. Michael Kraske wurde in Iserlohn geboren und studierte in den 90er Jahren in Leipzig. Seit seinem Abschluss dort lebt und arbeitet er als freier Journalist und Buchautor in Ostdeutschland. Guten Tag, Herr Kraske.
Hallo und guten Tag.
Sergei Lochthofen ist in der früheren UdSSR geboren, war 20 Jahre lang von 1990 bis 2009 Chefredakteur der Thüringer Allgemeinen und arbeitet seitdem ebenfalls als freier Journalist und Buchautor. Guten Tag auch an Sie.
Guten Tag, Frau Allroggen.
Michael Kraske, als Sie kurz nach der Wende vom Sauerland nach Leipzig gezogen sind, da galten Sie ja sicherlich auch als der Wessi. Hilft Ihnen Ihre Herkunft dabei, den Osten besser zu verstehen, wenn Sie über ihn schreiben?
Also mir hilft dann vor allen Dingen Professionalität und da sind wir, glaube ich, auch schon bei einem großen Problem. In den letzten Jahren ging es sehr, sehr viel auch medial um Ostidentität. Es gibt tatsächlich große Probleme bei der Berichterstattung, die mit den Arbeitsbedingungen zu tun haben. Das sind prekäre Arbeitsverhältnisse und ich glaube, da sollten wir den Blick drauf lenken. Das macht im Moment auch Probleme, den Osten wirklich vielfältig abzubilden.
Ich bleib mal bei diesem klischeehaften Ossi-Wessi. Wie ist das bei Ihnen, Sergei Lochthofen? Ist es ein Vorteil für Sie, als Ostdeutscher über Ostdeutschland zu schreiben? Haben Sie es da leichter als Michael Kraske?
Naja, ich kann ziemlich dick auftragen an der Stelle, weil natürlich der erste Vorwurf, der sofort gemacht wird, wo kommst du her? Das schaut man sich heute nach wie vor an. Also einmal Wessi, immer Wessi. Und genauso umgedreht herum, da wundert man sich. Ich glaube nur, wir haben schon ganz klein wieder so einen Zungenschlag, die Ostdeutschen. Die Ostdeutschen sind so drei Viertel mindestens genauso wie die Westdeutschen. Aber wir beschäftigen uns natürlich mit dem etwas merkwürdigen letzten Viertel. Die ganze Zeit in der Berichterstattung, überall, auch mit gutem Grund. Viele sind in Deutschland angekommen, aber es sind auch noch Millionen in Ostdeutschland, die irgendwo auf dem Weg verloren gegangen sind, auf irgendeinem Bahnsteig rumstehen und randalieren. Das ist verständlich, dass sich der Rest des Landes jetzt nicht nur mit dem beschäftigt, was Erfolge darstellt, sondern auch mit diesen Merkwürdigkeiten, dem Wahlverhalten, der Ruppigkeit, der Aggressivität, diesen ganzen Dingen. Und das haben sich die Ostdeutschen schwer erarbeitet, diesen Ruf.
Herr Kraske, Sie haben gerade betont, dass es wichtig ist, professionell zu arbeiten in den Medien. Aber wir erinnern uns ja vermutlich noch alle an die Spiegel-Überschrift vor einigen Jahren. 2019 war das. Das war dieses Cover mit dem Schlapphut in Schwarz-Rot-Gold und dem Titel darunter, So ist er, der Ossi. Das war ja dann wahrscheinlich nicht sehr professionell. War das respektlos, Michael Kraske?
Also dieses Spiegelcover ist eigentlich und die Titelgeschichte dazu ein sehr gutes Beispiel, um das ganze Problem mal zu illustrieren. Ja. Dieses Cover war natürlich dazu angetan, alle im Osten, die sich mit dem Thema beschäftigen wollen, tatsächlich vor den Kopf zu stoßen, weil es sehr stark einfach mit dem Klischeebild gearbeitet hat, das zwar nun auf diesem ja inzwischen legendär gewordenen Hut- und Wutbürger beruhte, aber was dabei übersehen worden ist, ist, dass diese Titelgeschichte von Steffen Winter geschrieben worden ist. Das ist ein Thüringer, der Spiegel-Korrespondent, und die war sehr differenziert. Die hat zwar auch den Rassismus und hat eben auch diese, ja, sage ich mal, grassierende Wut im Osten beschrieben, und zwar sehr genau, aber sie hat auch Erklärungen und Differenzierungen angeboten. Und ich glaube, all das ist das Problem, dass es natürlich diese Stereotype gibt im Westen, dass inzwischen aber auch eine Berichterstattung erfolgt, gerade auch bei diesen krisenhaften Anlässen, wie beispielsweise die Ausschreitungen in Chemnitz, jetzt diese hybriden Protestgemeinschaften, zunächst gegen Corona, jetzt gegen den Krieg. Und die werden ja maßgeblich auch von ostdeutschen Kolleginnen und Kollegen begleitet und reportiert. Das heißt, dieses Bild, da guckt jemand von ganz weit drauf dahin und schert alle über einen Kamm. Das ist so nicht, das lässt sich empirisch auch gar nicht belegen. Wie gesagt, ich glaube, die Arbeitsbedingungen, die sind schlechter geworden. Die sind auch sozusagen gerade für die Leute, die die Graswurzelarbeit machen, in den Lokalredaktionen sehr viel härter geworden. Da sollten wir drüber sprechen.
Ich würde auch gleich dazu einhaken an dieser Stelle und sagen, tatsächlich, viele haben sich diesen Ruf erarbeitet. Es gibt ja fast keinen Journalisten mehr in Ostdeutschland, der nicht ohne Bodyguard zu einer Veranstaltung einer rechtsgerichteten Partei geht. Das heißt also zu diesen Demonstrationen. Dies gab es früher in der Bundesrepublik, dies gab es in Deutschland nicht, und das gibt es in erster Linie nur in Ostdeutschland.
Wenn Sie sagen, Herr Lochthofen, viele haben sich das selbst erarbeitet, meinen Sie damit, der Osten hat sich die eher negativen Schlagzeilen in den Medien eben selbst eingebrockt?
Ja, selbstverständlich. Die werden ja ständig geliefert, immer wieder aufs Neue, wenn wir doch ins Nachdenken kommen, dass angesichts der sich überlappenden Krisen eine rechtsextreme Partei deutlich zulegt in den Umfragen, dann ist es in Ostdeutschland doppelt so hoch. Das heißt also, wenn Sie sich die Karte Deutschlands anschauen, dann sehen Sie schon, dass da eine Radikalität da ist. Und die ist jetzt nicht nur in kleinen Gruppen, wie es früher zum Beispiel in Westdeutschland der Fall ist oder zum Teil eben halt in Deutschland der Fall ist, sondern in Ostdeutschland in besonderer Weise. Also es gibt heute aus meiner Sicht in diesem Land zwei verschiedene Bürger, die Deutschen, davon sind 3/4 der Ostdeutschen auch Deutsche, und es gibt den speziellen Ostdeutschen, den gibt es wirklich.
Herr Kraske, stimmen Sie dem zu?
Ja, ich würde das sicherlich empirisch ein bisschen anders fassen, aber grundsätzlich muss man natürlich die Empirie ranziehen, und dann ist sozusagen weder die Wut noch die, sage ich mal, Skepsis gegenüber der Demokratie noch diese Mobilisierung gegen die da oben auf der Straße eine westdeutsche Erfindung. Und man kann ja sozusagen diese Pressefeindlichkeit, die eben im Osten besonders stark ausgeprägt ist, ganz klar datieren, wo die herkommt. Das ist die Pegida-Bewegung gewesen, die hat diesen Lügenpresseruf aufgebracht. Der ist da normal geworden, und die Übergriffe, die danach erfolgt sind, die Reporter ohne Grenzen jetzt auch misst, ganz stark zum Beispiel in Sachsen, die sind üblich geworden. Das heißt, da ist auch ein Prozess im Gange, und davon unabhängig muss man sehen, dass natürlich ein Großteil nach wie vor auch im Osten beispielsweise die öffentlich-rechtlichen Medien für glaubwürdig hält. Aber es gibt dieses Viertel, die sich eigene Medien suchen und die klassischen Journalismus aktiv bekämpfen, auch mit aggressiver Pressefeindlichkeit.
Man hört Ihr Engagement, Herr Kraske. Das Medienvertrauen in Ostdeutschland ist ja auch seit Jahren deutlich geringer als im Westen. Das belegen auch einige Studien. Das hat auch Folgen für die Arbeit von Journalisten, wie Ihnen anzuhören ist. Arbeiten Journalisten in Ostdeutschland unter härteren Bedingungen als ihre Kolleginnen und Kollegen im Westen? Auch deshalb, weil sie härteren Anfeindungen ausgesetzt sind?
Also man muss ja sehen, dass diese antidemokratischen Mobilisierungen tatsächlich maßgeblich im Osten, vor allen Dingen in Thüringen und Sachsen in den letzten Jahren stattgefunden hat. Und da kann ich Ihnen noch ein Rechercheinterview schildern mit einem jungen Fotoreporter, der regelmäßig zu diesen Demos hinfährt, dahin, wo eben wirklich die Wut grassiert auf den Straßen und der immer wieder angefeindet, aber auch angegriffen wird. Der ist in Dresden zum Beispiel trotz Bodyguards durch die Straßen gejagt worden. Und dieser junge Mann sagt ganz offen, auch die normalen Bürger haben sich radikalisiert, die Hemmschwellen sind gesunken und er sagt, er kann frei und offen aus der sächsischen Provinz nicht mehr über diese Protestdemos berichten, weil das schlicht zu gefährlich geworden ist.
Aber was machen diese Anfeindungen mit einem? Wird man da automatisch aktivistischer, was die Berichterstattung anbetrifft? Und ist das gut, so zum Aktivisten zu werden, Herr Lochthofen?
Nein, ich glaube, das Ganze setzt auch, wenn es um die Medien geht, ein bisschen früher an. Das heißt, es gab ein rigoroses Runtersparen der zum Beispiel regionalen Presse, die sehr ausgedünnt ist. Die Lokalredaktionen wurden zusammengelegt. Das bringt ja nicht gerade Nähe, wenn in einer Gegend, in der früher eine Lokalredaktion bestand, die geschlossen wird und das zentral gemacht wird. Es sind viele Leute, die weggegangen sind aus diesem Metier. Die sind zum Teil in Westdeutschland untergekommen oder anders. Das heißt, auch die Zeitungen erreichen bei Weitem beispielsweise nicht mehr die Leserschaft, wie es noch vor 15 oder 20 Jahren der Fall gewesen ist. Man hat einfach diese Zeitung wie eine Zitrone ausgepresst. Es ist nicht investiert worden. Wir haben zum Teil hier große Gegenden, wo es nicht mehr eine Druckerei ist. Das alles führt dazu, dass diese Redaktionen erstens materiell auf dem Schlauch stehen und zweitens diese Aggressivität da draußen, die Rohheit, die ja nicht nur politisch ist, ist ja auch im Umlauf, also untereinander mit den Leuten. Und der Umstand, dass viele nicht mehr von Zeitungen, von tatsächlich ernsthaft recherchierten und bearbeiteten Informationsquellen erreicht wird, der führt mit dazu, dass insgesamt diese Art und Weise sozusagen der politischen Auseinandersetzung auch verroht in jeder Hinsicht. Also das, was wir zum Teil in anderen Regionen nur im Internet finden, findet man hier auf der Straße inzwischen.
Womit rechnen Sie da genau? Wird es zu einer medialen Unterversorgung kommen, weil sich die Zeitungsverlage noch mehr als bisher aus dem Osten zurückziehen?
Also die Berichterstattung, die hat sich ja schon verändert, ja. Wenn es nicht mehr möglich ist, weil das schlicht nicht mehr rentabel ist, ja, beispielsweise sozialkritische Reportagen zu machen, Nahaufnahmen von Prozessen, von Entwicklungen, aber auch von Missständen und von demokratiefeindlichen Entwicklungen, ja, weil eben kaputt gespart wird, dann ist das tatsächlich so, dass eine Lücke entsteht, dass da blinde Flecken entstehen. Und umgekehrt ist es natürlich auch so, wenn die freien Journalisten, Journalistinnen und Journalisten allein gelassen werden, auch von ihren Redaktionen als Einzelkämpfer, ne, wenn gesagt wird, naja, Pressefeindlichkeit, das ist dann halt so, oder auf einer Demo, da muss man dann damit rechnen, dann überlegt man sich natürlich, ob man zum nächsten Mal wieder auf die Straße geht, sich wieder bepöbeln lässt, vielleicht sogar angreifen lässt. Und das ist unter dem Hashtag ausgebrannte Presse ja sehr eindrücklich geschildert worden, dass Kolleginnen und Kollegen gesagt haben, wir stehen da wirklich mit dem Rücken zur Wand, wir brauchen mehr Hilfe. Diesem sogenannten Pressekodex sind einige große Medienhäuser beigetreten, aber gerade eben auch nicht die kleinen Verlage. Und da nochmal ist der Befund, dass im Moment vor allen Dingen die Lokalen betroffen sind, weil da ist die Nähe da, da kennt man sich, da weiß man auch, wo die Redaktion ist, da weiß man im Zweifel auch, wo eine Reporterin, ein Reporter zu Hause wohnt. Und da müssen wir tatsächlich aufpassen, dass wir uns auch an diese Pressefeindlichkeit, diese alltägliche Pressefeindlichkeit nicht gewöhnen, sondern dass wir die Redaktion mit den Ressourcen, mit den Bedingungen ausstatten. Und das heißt natürlich auch, da muss man investieren. Da müssen auch die großen Medienhäuser nicht die weiteren Korrespondenten abziehen, sondern im Gegenteil die Leute in die Flächen reinschicken, damit sie sozusagen das Ohr wirklich an der Bevölkerung und an der Straße haben und an dem, was sich da tut.
Sie müssen leichter enttäuschen, das wird nicht passieren. Das wird genau in die andere Richtung gehen. Wir haben ja schon in Thüringen das nächste Experiment laufen. Das ist höchstwahrscheinlich von großem Interesse für ganz Deutschland. Und die großen Verlage schauen sich das alle an. Das heißt, im Kreis Greiz, das ist in Ostthüringen, hat man die Einstellung von Zeitungen und Briefkasten eingestellt. Die Leute sind aufgefordert worden, sich ein Pad zuzulegen und das Ganze sozusagen, die Rentner vor allem, 80 plus und 70 plus und die meisten Leser sind ja Rentner von diesen Zeitungen, sollen sich das alles am Computer sozusagen ansehen, anhören. Also das heißt, die Entwicklung geht leider genau in die andere Richtung, wenn wir nicht dazu kommen zu sagen, okay, irgendeine Form von öffentlich-rechtlichen Zeitung sollten wir uns auch leisten, zumindest wenn es um den Vertrieb, um die Technik oder irgendetwas geht, also nicht um den Inhalt. Aber da, glaube ich, ist Deutschland sehr weit davon entfernt. Die werden eher sterben, bevor wir sozusagen eine neue Situation haben.
Umso wichtiger ist es aber auch, dass man wirklich die gute Graswurzelarbeit auch der Öffentlich-Rechtlichen vor Ort schützt. Die spielen eine ganz, ganz wichtige Rolle bei all dem, bei der Einordnung, bei dem, wo man das sozusagen, was sich täglich auf den Straßen tun, was sich auch an Protestgemeinschaften da zusammenfindet, das zu spiegeln, das einzuordnen, dafür wird der öffentlich-rechtliche Rundfunk gebraucht. Und diesen politischen Beschuss, den muss man auch mal als solchen kennzeichnen, da muss man auch hart dagegenhalten.
Also an dieser Stelle habe ich auch viel Skepsis. Ich sehe zumindest in Amerika, aber auch zum Teil in Frankreich, dass da noch viel Spielraum ist in negativer Hinsicht.
Da kann man doch auch sagen, es gibt gerade ein Vakuum. Das Interesse vieler Ostdeutscher liegt bei Medienthemen woanders. Das nutzen die tendenziösen Medien ja ganz gut für sich. Könnten die klassischen Medien nicht einfach andere Formate entwickeln, die vielleicht eher stimmig wären?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, bei all dem, wo wir jetzt drüber gesprochen haben, wie der Journalismus angefeindet wird und was, muss man natürlich auch über eigene Versäumnisse sprechen. Ja? Wenn ich mir große Marken angucke, wie beispielsweise das Online-Angebot, das digitale Angebot von Stern auf stern.de, da findet der Osten eigentlich so gut wie gar nicht statt. Da findet eine genaue Berichterstattung über Reportagen kaum statt. Das ist als gesellschaftlicher Spiegel tatsächlich ein Totalausfall. Und so kleine Beispiele wie Leipziger Zeitung, wie Katapult oben in Mecklenburg-Vorpommern, die können zeigen, dass man tatsächlich mit Innovation, mit Kreativität neue Formate entwickeln kann und wohl auch muss. Da sind natürlich nicht nur die Öffentlich-Rechtlichen gefragt, sondern auch die großen Riesen, die in Teilen dann lieber über die Krönung in England tagelang berichten, als hier zu gucken, was im Land los ist.
Also ich bin, glaube ich, heute hier der Bad Guy in der Runde, aber ich sage es ganz deutlich, der Drops ist gelutscht, wenn es um die Ostdeutschen geht. Die Sonderstellung ist vorbei. Das heißt, alles, was jetzt nicht erreicht worden ist, wird auch nicht mehr erreicht werden. Das heißt, wir müssen uns daran gewöhnen, dass es so ist, weil andere Themen, Klima, Heizung, Krise, Krieg, alles andere überschattet das Ganze. Das heißt, das Thema Ostdeutsche, ob es ihnen gut, schlecht oder besser geht, ist in der gesamtdeutschen Sicht auf die Dinge, man muss ja sehen, es ist ja nur eine Region, eine spezielle Region, aber nur eine Region, weit nach hinten gerutscht auf Platz 25, 26, 27. Es mag viele hier im Osten beschäftigen.
Ja, und viele fühlen sich eben nicht gesehen in dem, was die Medien spiegeln. Wäre es dann nicht ein Hebel, Michael Kraske, mehr Ostdeutsche in die Redaktionen zu bringen, in Führungspositionen, dass sie nicht mehr so unterrepräsentiert sind, wie sie es ja nun wirklich sind?
Also ich plädiere seit Jahren für Diversität, aber ich kann auch das nicht erkennen, dass es diese ostdeutschen Stimmen da nicht geben würde. Ja? Also gerade zum Beispiel bei der Zeit hat man mit der Zeit im Osten ganz massiv junge ostdeutsche Stimmen gefördert, hat nur eben tatsächlich sich vielfach auch darauf verlegt, die ostdeutsche Seele zu kitzeln mit Debatten um Ostidentität. Und da würde ich dann doch eher sagen, es gibt tatsächlich große Baustellen, wo man auch, ja, sage ich mal, Diskurs, wo man auch Streit aushalten muss und wo man eher keinen Applaus erwarten darf. Ja, also wir haben nächstes Jahr 3 Landtagswahlen, wo die AfD höchstwahrscheinlich abräumen kann und es möglicherweise in Thüringen und Sachsen auch wird. Und wo die Frage sich dann ganz konkret stellt, ob eine rechtsextreme Partei ja davor steht, an der Macht beteiligt zu werden. Und darüber muss berichtet werden, da muss auch kritisch darüber berichtet werden, wer wählt die denn? Wer wählt denn Rassismus und völkischen Nationalismus? Und das ist auch unbequem.
Aber wird der Graben da nicht noch viel größer mit einer harten Berichterstattung, in der sich die Ostdeutschen nicht wiederfinden?
Das Dilemma an dieser Stelle ist, wir müssen uns damit auseinandersetzen. Das ist vollkommen richtig, was Herr Kraske gesagt. Aber wir machen natürlich mit jedem dieser Diskussion um Beiträge Werbung genau für diejenigen, die brauchen gar keine PR-Arbeit zu machen, die AfD. Und da muss ich sagen, Politiker muss man immer als Journalist kritisch sehen. Aber ich sehe auch die Kollegen sehr kritisch. Es ist viel Unqualifiziertes, wenig Nachgedachtes, auch Gleichmachendes. Das heißt also, an dieser Stelle sich auseinanderzusetzen, ist viel schwerer. Und ich glaube, der Dank ist natürlich nicht so offensichtlich dann, wenn tatsächlich die Krisen, die ja das Ganze nähren, vorbei sind und wir vielleicht doch zu einer vernünftigen Art kommen. Inzwischen gibt es ja viele Gesellschaften, die sind einfach nur noch gespalten.
Viele Ostdeutsche reagieren, sagen Sie, oft anders auf Probleme und fühlen sich auch historisch bedingt oft in der Opferrolle. Was heißt das denn dann bezogen auf die Medien? Brauchen viele Ostdeutsche andere Medien als viele Westdeutsche? Also Medien, die Verständnis haben für diese Opferrolle. Die tendenziösen Medien scheinen das ja gut zu nutzen. Wäre das nicht auch eine Möglichkeit?
Naja, die haben es ja auch leicht. Die müssen ja nichts von dem beweisen, was sie da offerieren. Das heißt also, Fake News sind da ganz normal, weil die Menschen gerne natürlich hören wollen, was sie glauben. Das heißt, nichts ändern in dieser Welt. Die Leute wissen gar nicht, wovon sie leben, woher der Wohlstand kommt an dieser Stelle.
Ich wollte noch mal auf diese Mentalitätsfrage zurückkommen, weil ich das sehr interessant finde, Ihre These, Herr Lochthofen. Und ich wollte jetzt Herrn Kraske gerne fragen, sehen Sie das so, dass viele Ostdeutsche mentalitätsbedingt offener sind für andere alternative rechte Medien?
Nein, das sehe ich überhaupt nicht so. Und wir sollten aufhören, irgendwelchen Mentalitäten hinterherzulaufen oder denen journalistisch uns andienen zu wollen und Befindlichkeiten zu bedienen, sondern was gemacht werden muss, ist, dass wir nah rangehen, dass wir Zustände und Prozesse kennen, wenn wir darüber berichten. Dazu braucht es Leute, die damit vertraut sind. Ob die dann im Westen oder im Osten sozialisiert sind, das ist erstmal nicht primär. Das ist erstmal nicht die Hauptfrage, sondern kenne ich mich da aus, komme ich den Menschen nahe, bilde ich das ab und bilde ich das auch in einer Tiefe ab, wo das über die Schlagzeile hinausgeht. Es ist angesprochen worden. Also das ist die Aufgabe von Journalismus. Dafür sind die Bedingungen in vielen Redaktionen schlecht. Sie werden schlechter, weil zusammengespart wird, weil auch diejenigen, die eigentlich für diese großen Reportagen, Recherchen abgestellt sind, dann doch das Heft zusammenkloppen müssen. Da müssen wir aufpassen, dass nicht was wegbricht. Und ich bin da auch Realist. Ich sehe da im Moment nicht, dass es eine Trendwende gibt. Aber wir müssen immer wieder auch darauf hinweisen. Wir müssen immer wieder auch die vielen, vielen Journalistinnen und Journalisten, die bei Öffentlich-Rechtlichen, aber auch bei Tageszeitungen und Magazinen unterwegs sind und wirklich einen guten Job machen, denen müssen wir den Rücken stärken. Und da muss es auch eine Lobby für diese freie Berichterstattung geben. Und dafür muss man die Stimme erheben, denn das ist alles kein Naturprozess, sondern wir haben das tatsächlich ja gesellschaftlich in der Hand durchaus.
Braucht es eine stärkere Lobby für die Medien in diesen Regionen, Herr Lochthofen?
Ja, aber ich bin Realist genug. Ich habe ja vor 10 Jahren den Job verlassen, weil ich bis zuletzt dagegen war, dass diese Redaktion, obwohl sie sehr gutes Geld verdiente, so runtergewirtschaftet wird, was ja auch dann passiert ist. Ich glaube, die Entwicklung wird noch schlechter werden. An dieser Stelle, es ist einfach sozusagen in den großen Verlagen, deren Konzernzentralen ja alle im Westen liegen, eher daran gedacht, das Ganze zusammenzulegen, noch weiter auszudünnen, vielleicht sogar mit einer kleinen Redaktion im Internet immer noch Geld zu verdienen, aber nicht mehr mit diesem größeren Aufwand. Das ist die Entwicklung, die realistisch ist und die ist so an dieser Stelle, muss man wirklich klar sagen, sodass wir, sage ich mal, erst einmal sehen müssen, an welcher Stelle können wir überhaupt noch etwas bewegen. Ich glaube, in den 30 Jahren ist es in Deutschland, Ostdeutschland versäumt worden, also miteinander die Dinge zu besprechen. Stattdessen, sage ich mal, macht ein Buch groß Furore. Die Ostdeutschen sind Erfindungen des Westens. Was für ein Unsinn. Aber verkauft sich gut, weil die Menschen es gerne hören wollen, weil sie können wirklich auch Opfer sein wollen. Das ist die Situation. Jetzt können wir darüber schreiben, wir werden es nicht ändern.
Damit sind wir schon am Ende unserer Sendung. Michael Kraske, können Sie die pessimistische Perspektive von Sergej Lochthofen
noch nachvollziehen? Das sagen die Pessimisten natürlich immer, dass sie die Realisten sind. Jeder, ich auch, ich bin auch Realist. Nee, ich sehe die ganzen Strukturprobleme genauso. Ich sehe das so ein bisschen wie die Domino-Theorie. Jeder Anstoß, jeder gute Artikel ist ein Stück dagegen. Wir können das große Rad im Moment nicht aufhalten. Wir können mahnend sagen, was der Journalismus braucht und ansonsten täglich einfach unseren Job tun.
Herr Lochthofen, welche Position von Herrn Kraske hat Sie nachdenklich gemacht?
Ich bin immer nachdenklich. Das ist gar keine Frage. Ich freue mich ja auch, wenn Menschen sagen, entgegen allen Zeichen, die da draußen sind, nein, wir packen an und machen das. Das ist der richtige, gute Geist an dieser Stelle. Ich glaube, der Osten geht uns gerade ein Stück verloren. Nicht, weil die Mehrheit der Menschen das ist, sondern dieser Teil, dieser Radikale, bestimmt sehr stark die Agenda.
Michael Kraske und Sergej Lochthofen werden das Thema Medien in Ostdeutschland weiter verfolgen. Da bin ich mir sicher, so wie sie das schon seit Jahren tun. Und sie werden versuchen, den Diskurs darüber weiter konstruktiv voranzutreiben, trotz allem Pessimismus. Wir haben diese Sendung am Mittwochvormittag aufgezeichnet. Danke an meine beiden Gäste für ihr Engagement an dieser Stelle. Am Mikrofon war Antje Allroggen.